Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 1. März 2022, gleich dem 10. Eswand 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Spion in Gefahr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer: Wurzel der Ukraine-Krise ist krisenschürende Politik des US-Mafia-Regimes. Raisi: Einheit islamischer Länder ist notwendig, um zionistischem Regime entgegenzuwirken. Khatib Sode: Iran wird nicht ewig auf USA warten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer: Wurzel der Ukraine-Krise ist krisenschürende Politik des US-Mafia-Regimes. Ayatollah Khamenei, das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution, bezeichnete das amerikanische Regime am heutigen Dienstag während seiner Rede anlässlich des Mab'as-Festes, dem Jahrestag der Berufung von Mohammed, Friede sei mit ihm, zum Propheten Gottes, als ein klares und vollständiges Beispiel moderner Ignoranz und Unwissenheit in der heutigen Welt. Der oberste Führer der Islamischen Revolution Irans betonte, dass die Schaffung von Krisen eines der Hauptmerkmale der USA sei, und fügte hinzu: Das amerikanische Regime ist ein Krisenmacher und im Wesentlichen ein Mafia-Regime, innerhalb dessen sich politische, wirtschaftliche und waffenherstellende Mafianetzwerke von der Ausbreitung von Krisen auf der ganzen Welt ernähren. Unter Hinweis auf die große Rolle der Mafia-Netzwerke bei der Kontrolle und Lenkung der US-Politik sagte er: Diese Mafia, die sogar die Einsetzung und Absetzung von US-Präsidenten kontrolliert, muss Krisen schaffen und Krisenzentren in verschiedenen Teilen der Welt einrichten, um zu überleben. Das Revolutionsoberhaupt bezeichnete die Krisen, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie die Schaffung des IS, als eine der Krisen, die vom amerikanischen Mafia-Regime hervorgebracht wurden. Ayatollah Khamenei sagte außerdem, dass die Ukraine-Krise auch ein Ergebnis der US-Politik sei, und hob hervor, dass die Ukraine heute ein Opfer der US-Krisenpolitik sei, weil es die USA waren, die sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine eingemischt, Demonstrationen organisiert und eine sanfte und farbige Revolution dort geschaffen hätten. Die Präsenz von US-Senatoren bei Demonstrationen der Opposition und Regierungswechsel hätten die Ukraine heute an diesen Punkt gebracht. Der Revolutionsführer betonte die feste Position der Islamischen Republik Iran gegenüber jedem Krieg und sagte: Iran ist gegen den Krieg, die Tötung von Menschen und die Zerstörung der Infrastruktur, die den Völkern gehört, egal wo auf der ganzen Welt. Er wies auf weitere Beispiele der Krisenschürung durch die USA hin und fragte: Was tun die USA in Ostsyrien? Warum stehlen sie syrisches Öl? Warum wird in Afghanistan das nationale Vermögen der Menschen geplündert und usurpiert? Warum verteidigen sie die alltäglichen Verbrechen der Zionisten in Westasien und schaffen all diese Krisen im Namen der Verteidigung der Menschenrechte? Das geehrte Revolutionsoberhaupt bezeichnete die Verbrechen gegen das jemenitische Volk als ein weiteres Beispiel für das widersprüchliche Verhalten des Westens und der USA und sagte, es sind jetzt 8 Jahre, seit das jemenitische Volk bombardiert wird. Aber der Westen verurteilt dies nicht nur nicht, sondern unterstützt dieses Verbrechen gegen die Menschen noch mit Propaganda, Medien und sogar praktischer Hilfe. Raisi, Einheit islamischer Länder ist notwendig, um zionistischen Regime entgegenzuwirken. Der Präsident der Islamischen Republik Iran betonte die Notwendigkeit der Einheit unter den islamischen Ländern und unter den Muslimen, um den Vorgehen des zionistischen Regimes entgegenzuwirken. Ebrahim Raisi hat am Montag in Teheran während eines Treffens mit Ali Mamluk, dem Leiter des syrischen Nationalen Sicherheitsbüros, der Märtyrer des Kampfes gegen den Terrorismus, darunter Märtyrer Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigade der islamisch-iranischen Revolutionsgarden gedacht und auf den beispiellosen Widerstand des syrischen Volkes gegen terroristische Gruppen und für die Wahrung der territorialen Integrität Syriens hingewiesen. Raisi fügte hinzu, dass die Amerikaner versuchten, die Sicherheits- und Wirtschaftsprobleme, die sie für Syrien geschaffen haben, auf andere Weise fortzusetzen. Der Präsident der Islamischen Republik Iran forderte auch die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Syrien in allen Bereichen und Dimensionen und erklärte, das Bündnis zwischen unseren beiden Nationen ist untrennbar. Unter Hinweis auf die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Iran und Syrien sagte Raisi, dass die bestehenden Hindernisse für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen beseitigt und schließlich die derzeitigen strategischen Beziehungen zwischen beiden Ländern ausgebaut werden sollten. Ali Mamluk, der Leiter des syrischen Nationalen Sicherheitsbüros, übermittelte die herzlichen Grüße von Präsident Bashar al-Assad an das iranische Volk und seine Regierung und sagte, wir werden die Unterstützung Irans für Syrien beim Kampf gegen die Terroristen nie vergessen. Er sagte auch, Syrien sei klug, was die Maßnahmen einiger arabischer Länder anbelange, ihre Beziehungen zum zionistischen Regime zu normalisieren. Khatib Sode, Iran wird nicht ewig auf USA warten. Zu den Gesprächen in Wien sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Islamische Republik Iran ist bereit für eine Einigung, aber sie wird nicht ewig warten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatib Sode reagierte am Dienstagmorgen per Twitter auf die Äußerungen des Sprechers des US-Außenministeriums, der drohte, Washington sei bereit, sich von den Wiener Gesprächen zurückzuziehen, falls Teheran seinen Griff festige. Khatib Sode schrieb, Amerika hat sich seit Jahren aus dem JCPOA-Abkommen zurückgezogen. Daher muss sichergestellt werden, dass dies nicht noch einmal passiert. Außerdem fügte der Sprecher des iranischen Außenministeriums hinzu, Gerede und Irreführungen haben nicht funktioniert und werden nicht funktionieren. Und nur eine Entscheidung wird funktionieren. Alle Länder haben alternative Optionen, fügte er hinzu. Wenngleich auch die Lehre der US-Alternative bereits zuvor deutlich geworden sei. Wenn das Weiße Haus seine Entscheidung trifft und das Abkommen vollständig umsetzt, ist Iran auch bereit für das Abkommen. Aber wir werden nicht ewig warten, so Khatib Sode. Die Konsultationen finden in Wien im Rahmen der 8. Runde der Wiener Gespräche zwischen Iran und der G4+1, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China sowie dem EU-Koordinator statt. Die Gespräche sind aufgrund der Initiative des iranischen Verhandlungsteams vorangekommen, aber die Zurückhaltung des Westens, insbesondere der Regierung von Joe Biden, die illegalen Maßnahmen der Trump-Regierung und die Kampagne des maximalen Drucks zu kompensieren, hat Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieses Landes aufkommen lassen, zum Atomabkommen, JCPOA zurückzukehren und die Gespräche verlängert. Die Islamische Republik Iran hat als verantwortungsvolles Land wiederholt erklärt, dass sie angesichts der Tatsache, dass die USA diejenige Partei waren, die das JCPOA-Abkommen verletzt hat, die USA zum Abkommen zurückkehren sollte, indem sie die Sanktionen aufhebt und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen überprüfbar macht. Iran schickt Flugzeug nach Polen, um festsitzende Studenten aus der Ukraine zurückzuholen. Iran hat ein Flugzeug nach Polen geschickt, um seine Bürger zurückzubringen, die aus der Ukraine dorthin gekommen sind. Der erste Sonderflug zur Überführung von Landsleuten aus Polen in unser Land wird einige Stunden später abheben. Bisher haben sich allein in Warschau 300 iranische Studenten versammelt, schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatib Sode am frühen Dienstag auf Twitter. Das Außenministerium und unsere Botschaften in der Ukraine und den Nachbarländern unternehmen alle Anstrengungen, um die iranischen Bürger mit den geringsten Schwierigkeiten ins Land zurückzubringen, hieß es weiter. Zuvor hatte die nationale iranische Fluggesellschaft Iran Air mitgeteilt, dass ein Flugzeug Teheran Richtung Warschau verlassen habe, um die Iraner aus der Ukraine hauptsächlich Studenten zurückzubringen, die seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine am vergangenen Donnerstag in Polen verstecken. Am Montag teilte das iranische Außenministerium mit, die Botschaft des Landes in Kiew bleibe geöffnet und brachte sein Bedauern über die Propaganda in sozialen Netzwerken zum Ausdruck. Der iranische Botschafter in der Ukraine, Manoucher Moradi, besuchte am Freitag iranische Studenten in einem Heim in Kiew, nachdem ein Video veröffentlicht worden war, das sie zeigte, wie sie sich vor Ort verschanzt hatten. Botschafter Moradi versicherte ihnen, dass die Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um sie zurückzubringen. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft studieren etwa 80.000 Studenten und Studentinnen aus aller Welt in der Ukraine. Die meisten von ihnen kommen aus Indien, gefolgt von Marokko, der Republik Aserbaidschan, Turkmenistan und Nigeria. USA weisen 12 russische UN-Diplomaten aus. Die USA weisen wegen Spionagevorwürfen 12 russische UN-Diplomaten als ungewünschte Elemente aus ihrem Land. Die Diplomaten müssten die USA vor dem 7. März 2022 verlassen, teilte der russische UN-Botschafter Vassili Nebensia am Montagnachmittag vor Reportern in New York mit. Die Ausweisung von russischen UN-Diplomaten zeigt laut Nebensia, dass die USA ihren Verpflichtungen aus der UN-Charta und dem Gastlandabkommen nicht nachkommen. Der russische UN-Botschafter bezeichnete diese Entscheidung zudem als einen weiteren feindlichen Schritt gegen die russische Vertretung bei der UNO. Dies ist ein feindlicher Akt gegen unser Land, erklärte auch Anatoli Antonov, Russlands Botschafter in Washington, auf Facebook. Moskau sei zutiefst enttäuscht und weise die Behauptungen der USA völlig zurück. Die bei der russischen UN-Vertretung in New York angesiedelten Geheimagenten hätten sich an Spionagetätigkeiten beteiligt, die unserer nationalen Sicherheit entgegenstehen, erklärte die US-Vertretung bei der UNO. Sie hätten damit ihre Privilegien eines Aufenthaltes in den USA missbraucht. Das Vorgehen der USA sei über mehrere Monate vorbereitet worden, erklärte die US-Vertretung weiter. In Bezug auf die Berichte über mögliche russische Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine sowie auf die Berichte über Explosionen in Kiew, sagte Nebensia, diese Berichte sollten überprüft werden und seien wahrscheinlich falsch. Kiews Bereitschaft für die Entmilitarisierung und die Entfinanzierung der Ukraine werde ein Schritt in Richtung des Stopps der russischen Operationen in diesem Land sein, fügte der russische UN-Botschafter hinzu. Am 24. Februar 2022 begannen die russischen Truppen nach langen Spekulationen des Westens über eine Invasion in die Ukraine mit Militäroperationen in diesem Land und sind inzwischen in viele Gebiete des Landes vorgedrungen. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte am 21. Februar 2022 die Missachtung der Sicherheitsbesorgnisse Moskaus durch den Westen und erklärte, Russland erkenne die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk im Donbass in der Ostukraine an. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 11 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO können jetzt nur noch zuschauen, welche Stücke Moskau wie schnell aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, in unserem Interview. Heute hören Sie den vierten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hasser, lassen Sie mich hier trotz dieser langen Ausführung etwas nachhaken. Russland begründet diese Militäraktion mit vielen Vorwürfen, wie etwa Genozid gegen die in der Ukraine lebenden Russen oder Neonazis hätten im Lande das Sagen. Wie bewerten Sie diese Behauptungen angesichts der Tatsache, dass der ukrainische Präsident Zelensky selbst jüdischen Glauben ist?
Genau. Ihre Nachfrage ist absolut korrekt und berechtigt. Und da sehe ich auch die russische Sprache eindeutig, wie soll man sagen, als zu scharf an. Es ist tatsächlich eben so, dass ja zunächst mal eben nochmal wichtig zu wiederholen ist, das ist natürlich auch nicht ganz restlos klar, aber den Quellen zufolge, die mir vorliegen, sieht es so aus, dass es sich nicht um antijüdische, sondern um antirussische Nazis handelt. Das ist mal ein ganz wichtiger Unterschied. Nationalsozialismus ist ja eine bestimmte, auch aggressive, aber auch, wie soll man sagen, eine sehr politisch klar umrissene eine Stellung. Und die richtet sich nicht unbedingt immer gegen Juden. Ja, es gibt auch einen Nationalsozialismus, der denkt über Juden gar nicht nach. Das muss man einfach so sehen. Und solche Nazis gibt es auch in der Ukraine. Es gibt bestimmt auch antijüdische Nazis dort. Einfach weil es diese Tradition der Zusammenarbeit mit den deutschen Nazis gibt in der Ukraine, die wir ja auch schon gegen Russen eingesetzt haben, also gegen die Sowjetunion. Das sind ja alles Dinge, die haben auch eine gewaltige Geschichte schon und eine sehr blutige Geschichte. So, da ist also das ukrainische Volk geteilt, nicht? Ein Teil eben steht auf Seiten der Russen ganz klar und ein Teil war immer schon dagegen und das lebt nun in einem Land, das ja auch ein Kunstgebilde, wenn man so will. Und leider Gottes eben, wie soll man sagen, mit Washingtons Politik nicht in einigender Richtung verwaltet, sondern sie zu entzweien und einen Teil dazu zu bringen, nämlich zum Beispiel den nicht hauptsächlich russischsprachigen und nicht russisch-orthodoxen Teil, zusammen mit diesen furchtbaren Alt- und Neu-Nazis dazu zu bringen, den hauptsächlich russischsprachigen und russisch-orthodox-gläubigen Teil zu unterdrücken. Und das ist so ein Teil. Das ist also mal, was so die Nazis angeht. Die Nazis herrschen nicht in Moskau. Da würde ich also glatt, Entschuldigung, in Kiew, in der Ukraine, da würde ich glatt widersprechen. Nun ist ja auch der Präsident Zelensky absolut kein Nazi. Das ist ja auch eine vollkommen klare Sache. Er muss mit diesem Volk leben. Und ich bin mir einigermaßen sicher, Entschuldigung, dass der auch Schwierigkeiten hat. Ich halte diesen Zelensky für einen Mann, der sehr ehrlich begonnen hat und sich dann hat, wie soll man sagen, mit diesem Posten bedenken lassen. Da ist sehr viel Regie dahinter. Nebenbei gesagt ist er ja auch von Gnaden eines ukrainischen Oligarchen, nämlich Kolomoyski, groß geworden, der auch noch einen israelischen Pass hat und hauptsächlich in der Schweiz lebt. Und der ist Besitzer des Fernsehkanals, in dem der Zelensky seine Präsidentenkarriere praktisch vorbereitet hat, weil er sich so sehr beliebt gemacht hat im ukrainischen Volk. Der hat Humor und der hat auch Mumm und kann reden und kann etwas darstellen. Das ist schon so, aber er bleibt ein politisches Leichtgewicht, 100% abhängig von einem Oligarchen und natürlich von dem amerikanischen Goodwill. Von der amerikanischen Stütze abhängig. Das ist wie so eine Art, ich will mal sagen, politischer Hartz-IV-Empfänger. Ja? Wenn man dem die Unterstützung streicht, ist der weg. Ja? Dann wird der, dann fragt er bei irgendeinem Theater nach oder bei irgendeinem Fernsehsender, ob die ihn nicht beschäftigen wollten. Das ist also schon eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Eine dermaßen Totalabhängigkeit, die auch dazu geführt hat, zum Beispiel, dass die Amerikaner eben den ukrainischen Staatsschatz vermutlich geklaut haben, den Goldschatz. Ja. Das, was dann schließlich eben die Finanzministerin der Ukraine sehr couragiert in den großen Medien öffentlich gemacht hat, wo ist unser Gold? Kurz nachdem es gestohlen war, 2014 schon. Ja. Das sind die Dinge. Und dann kommt der Genozidvorwurf. Also was haben wir denn? Wir haben tatsächlich unglaublich brutale Übergriffe, gerade dieser Azov-Brigade, in den abtrünnigen Donbass-Republiken, wo auch, wie soll man sagen, im Häuserkampf einfach Zivilisten umgelegt wurden. Da wurde gefoltert, da wurde bestialisch gemordet, da waren die auch noch stolz drauf und haben davon Filmchen gemacht, wie jetzt das Filmchen mit der Kreuzigung. Übrigens, der Film kommt von einem russischen Kameramann, vom russischen Fernsehen, der mich hier gerade interviewt hat. Und ich habe gesagt, den Film hätte ich gerne. Ich wollte mir dieses verfluchte Ding anschauen, weil im Prinzip für mich ich einmal sehen wollte, mit welcher Art Propaganda geht man denn von der russischen Seite aus oder um. So, und das habe ich hier gesehen. Ich kann nur sagen, es kam mir glaubwürdig vor, aber da wird natürlich auch bei Hunderten und Tausenden von Opfern noch kein Genozid draus. Das ist also eine absolute Übertreibung und auch letztlich keine besonders glückliche Übertreibung, weil tatsächlicher Genozid, nämlich das, was die Deutschen an den Juden vollbracht haben unter Hitler, das wird dann damit praktisch beschönigt und kommt ins Zwielicht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein eigentlich. Wir Deutsche haben das nun sehr inhaliert, wir haben das sehr bitter gelernt, was hier im deutschen Namen und mit dem deutschen Namen passiert ist in der Hitlerzeit. Aber tatsächlich bleibt ja der absolut untermauerte und auch nicht zu bezweifelnde Vorwurf einer Brutalunterdrückung durch selbsternannte Milizen, die sich praktisch ausgetobt haben, in widerwärtiger Weise. Und dann eben an der Demarkationslinie diese absolut unmenschlichen Verhaltensweisen. Ich will noch ein paar Dinge aufzählen, damit man begreift, was das ist. Die Ukraine hat praktisch so getan, als seien ihre eigenen Landsleute auf der Krim und in der im Donbass, im abtrünnigen Donbass-Teil, diesen beiden selbsternannten Volksrepubliken, als seien das die bösen Feinde und kämen vom Mars oder von einer ganz anderen Rasse oder sowas ähnliches und seien nicht ukrainische Verwandte und Freunde. So schlecht behandelt. Sie haben zum Beispiel sofort die Rentengelder gestrichen. Sehr schnell durfte die Donbass-Bevölkerung gar nicht mehr rüberfahren über die Demarkationslinie. Es ging ganz flott. Und Lebensmittel einkaufen. Man hat die wirklich einfach ins Nichts geworfen. Man hat Elektrizität abgestellt. Man hat praktisch ihnen alles genommen. Die ganze Wasserversorgung der Krim wurde gestoppt. Und die Russen haben hier, wie soll man sagen, praktisch bei Null anfangen müssen. Wir haben heute Terrorgefahr auf der Krim, organisiert von Kiew, weil die sagen, wir wollen das Land zurückhaben. Und das sind alles Verhaltensweisen. Wenn das ein ganz fremdes Volk wäre, hätte ich dafür vielleicht ein begrenztes Verständnis, aber auch nicht sehr hoch. Aber hier handelt es sich wirklich um Verwandte und Freunde. Ich nehme mal mit Absicht dieses Putin-Wort. Und so hat sich Kiew nie verhalten. Die finanzielle Versorgung streichen, Renten streichen, die sind dermaßen verarmt dort. Das ist eigentlich unglaublich und das gepaart mit Angriffen. Und jetzt kommt eben der Run-up, wie man auf Englisch sagt, der Vorlauf zu dem russischen Militärangriff, der eben auch so war, dass unglücklicherweise der jetzt in großen Schwierigkeiten innenpolitisch steckende türkische Präsident sich entschlossen hat, seine bewaffneten Bayraktar-Drohnen an Kiew zu liefern und die haben die im Donbass eingesetzt und ich verfolge sozusagen, das ist ja immer eine CIA-nahe Einheit, die diese UA-Map da machen, die also nicht genau und nicht erschöpfend und das ist pure amerikanische Propaganda, aber man sieht immerhin doch ein bisschen, wo ist denn was los und da hat man eben gesehen, das haben die auch sehr offen dargestellt in der Karte, dass eben in den 2-3 Tagen, bevor Putin diese Rede an sein Volk hielt und an das ukrainische Volk, wenn man so will, am 21. Februar abends, dass da vorher die ganze Demarkationslinie unter schweres Feuer geraten ist. Und das ist alles gegen Minsk. Und damit war klar, die Kiewer Regierung vollzieht jetzt auch militärisch nach, was sie politisch 7 Jahre durchgezogen haben, nämlich vom Minsk-Abkommen nicht mal den allerersten Schritt zu verwirklichen. Und da kam Putin in Zeitnot natürlich. Das ist etwas, und das war eine bewusste Provokation. Ich habe das schon vor Wochen gesagt, wir haben das besprochen, dass ganz offen Washington hier eine Provokationspolitik fährt. Die schreien die ganze Zeit, Achtung, Einmarsch. Und in Wahrheit befehlen sie Kiew, sich so zu bewegen gegen die eigenen Leute, dass Russland praktisch eingreifen will, wenn es nicht zusehen möchte, was nicht geht, ganz einfach, dass hauptsächlich russischsprachigen und orthodoxgläubigen Menschen sozusagen der Lebensfaden abgeschnitten wird. Also in den letzten Tagen ist das so geworden, dass man sich einen Genozid hätte vorstellen können. Aber tatsächlich stattgefunden hat er nach meiner besten Erkenntnis nicht. Klare Kritik also an Moskau in dieser eskalatorischen Wortwahl mit einer Begründung, die nicht zutrifft, aber tatsächlich ausreichend die Lage ist, um tatsächlich als Analyse, nun Russlandfreundlichkeit oder hin und her, zuzugestehen, dass es für Moskau bei bestehender Unfähigkeit, bei bestehendem Unwillen des Westens, sich die russischen Beschwerden anzuhören überhaupt, geschweige denn irgendwie darauf zu reagieren als dagegen sozusagen. Mit anderen Worten, da hören die Amerikaner nun monatelang den russischen Beklagnissen zu und befehlen gleichzeitig den Ukrainern, das zu eskalieren. Das muss man sich auch mal klar machen, was da auf der anderen Seite ist. Das ist bewusst gemacht von Washington, das ist eine bewusste Provokation. Washington hält sich bewusst militärisch zurück und möchte jetzt Russland hier in der Ukraine einmarschieren sehen, weil die alle Verbindungen Europas zu Moskau kappen wollen. Jetzt bin ich im politischen Teil. Also Genozid gelogen und damit auch klar ausscheidend, aber die Berechtigung, hier die russischsprachige Bevölkerung zu schützen, die bleibt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Hafendorf Loft am Persischen Golf im Süden Irans vorstellen. Ein Dorf, das sich am Hara-Wälder befindet und daher eine einzigartige Natursehenswürdigkeit darstellt. Die Gemeinde Loft zählt zu den Dörfern der Insel Resch in der Provinz Hormozgan, das 65 Kilometer westlich dieser Insel und 85 Kilometer entfernt von dem Provinzzentrum Bandar Abbas liegt. Auch Loft befindet sich wie vielen Ortschaften von Resch am Persischen Golf und ist am Strand entlang erstreckt. Es breitet sich kappförmig in das Meer. Im Norden, Westen und Osten liegt der Persische Golf und im Süden befindet sich dürre Landschaften. Die Ortschaft hat ein warmes, schwüles Klima, besonders Ende Winter und Anfang Frühling ist es dort sehr angenehm und schön. Die Bewohner dieser Gemeinde haben einen südländischen Akzent und sind Sunniten. Aufgrund von historischen Überresten und alten Bauten schätzt man das Alter von Loft auf etwa 1000 Jahre. Diese Ortschaft ist wegen der Zugänge zum Meer, dem Hara-Wald und wegen der Süßwasserbrunnen, der Wasserschächte und der saisonalen Winde entstanden. Wirtschaftlich gesehen stützt sich der Ort auf Seehandel, Fischerei, Gärtnerei, Bootsbau und Kunsthandwerk wie Stickerei. Die Männer dort tragen normale Bekleidungen, wobei ältere Personen immer noch traditionelle Gewänder anziehen, zu denen auch ein weißer Turban gehört. Die Frauen bekleiden sich wie ihre Artgenössinnen in Resch mit lokalen Trachten. Sie bedecken ihr Gesicht mit einer Burqa, um sich vor der Sonnenhitze zu schützen. Bei jüngeren Mädchen kann man allerdings keine Burqa mehr sehen. Die tropischen und hohen Palmen sowie der Blick auf das Meer und die Hara-Mangrovenwälder sind für jeden, der diese Ortschaft besucht, äußerst interessant und anziehend. Auch die Architektur der Häuser ist sehenswert. Die vielen verschiedenen Windtürme zählen auch zu den Besonderheiten dieser Architektur. Das Dorf lässt sich in zwei Teilen gliedern, den alten und den neuen Teil. Der alte Teil, der die Kernstruktur dieser Ortschaft beinhält, liegt neben den Wasserbrunnen sowie Wasserschächten und erstreckt sich den Strand entlang. Es hat eine kontinuierliche Struktur. Im Laufe der Zeit begann man im Südosten und Norden des Dorfes Bauten zu errichten. Faktoren wie die Weiterentwicklung der Gemeinde und das Wirtschaftswachstum waren Gründe für diese Neubauten. Zu den wichtigsten Gebäuden zählen die Moscheen. Loft hat 7 Moscheen, die als Fokus ihrer Gegend gelten. Um die Moscheen sind Dienstleistungs- und Gesundheitszentren errichtet worden.
Im alten Teil des Dorfes wurden die Gebäude dicht nebeneinander gebaut und die Gassen sind sehr schmal. Die großen und kleinen Windtürme, die zwischen den Häusern, Gärten und Palmen liegen, schaffen einen einzigartigen und faszinierenden Anblick. Auch die weißen Moscheen, die oft Minarette besitzen, ziehen jeden Blick an sich. Neuerdings sieht man allerdings meist die moderne Städtestruktur. Die Bauten liegen nicht mehr dicht nebeneinander und die Straßen und Gassen sind breiter. Das Trinkwasser dieser Gemeinde wird auf eine besondere Art gewonnen. Das Wasser der Regengüsse, die es manchmal dort gibt, fließen in natürliche sowie künstliche Kanäle, die zu den Brunnen und Hauptwasserschächten führen. In jedem Haus ist auch ein Wasserschacht errichtet worden, der mit mobilen Wassertanks gefüllt wird. Das Dorf Loft hat wegen seiner einzigartigen Lage wie seiner Ebene, dem Hochland und der Lage am Persischen Golf und trotz seiner kleinen Fläche viele verschiedene Lebenswesen. Zu den Vögeln zählen zum Beispiel indische Reiher, Seetauben, Möwen, Graureiher, Fischfresser, Adler, Seeadler sowie Schwalben. Die nachgelegene Landschaft am Persischen Golf beinhaltet auch diverse Fischsorten wie Industrie-, Speise- und Zierfische. Als Reptilien dieser Gegend sind verschiedene Arten von Schlangen, Schildkröten und Eidechsen zu nennen. Auch Säugetiere wie Schakale, Füchse, Zobel und Mäuse leben in Loft. Es ist gut zu wissen, dass der immergrüne Harauwald einen sehr großen Einfluss auf das ökologische System und auf die Wirtschaft des Dorfes hat. Dieser Wald übermittelt mit seinem ruhigen, niedrigen Wasser mitten im Meer einen sehr schönen Anblick, der jährlich von vielen Besuchern bewundert wird. Loft ist eine Mischung aus natürlichen, historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten, die diese Ortschaft zu den einzigartigsten Dörfern Irans zählen lässt. In deren Kultur sind Traditionen aus der arabischen, afrikanischen Welt sowie indisch-iranischen Architektur Einflüssen zu sehen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Außer Natursehenswürdigkeiten sind auch historische Bauten wie die Nadiri-Burg, die Burg der Portugiesen, der alte Wasserschacht, ein historischer Friedhof, das Mausoleum Sheikh Andarabi und die Wasserbrunnen aus der Zeit der Achämeniden und Sassaniden zu sehen. Außerdem gibt es dort das Mausoleum von Sheikh Musa und Sheikh Shams al-Din sowie Windtürme und die alten Baustrukturen. Eine kulturelle Besonderheit der Dorfbewohner ist die gemeinsame Zusammenarbeit der Frauen und Männer während der Alafcini-Zeremonie, wo von den Astern des Harrawaldes das Unkraut entfernt wird. Die Nahrung der Bewohner besteht zumeist aus Meerestieren. Als Souvenir oder Mitbringsel können Handarbeitsarbeiten, Fische, Schrimps und Datteln genannt werden. Das Dorf Loft hat geografisch betrachtet gute Gelegenheiten auf dem Gebiet Streckenbau. Zu erreichen ist das Dorf über die Loft-Resch-Route sowie über Meereswege.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel US-Spionengefahr. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Was ist der schlimmste Albtraum für einen Geheimdienst? Der Moment, in dem seine Spione verschwinden. Die Agenten und Quellen, die so sorgfältig rekrutiert und gepflegt wurden, oft über viele Jahre hinweg, verschwinden einfach einer nach dem anderen. Dies ist offenbar bei der CIA der Fall, da ein Kabelbericht der Gegenspionage der Agentur besagte, dass der amerikanische Geheimdienst in den letzten Jahren sehr viele Leute verloren hat, die er aus anderen Ländern rekrutiert hatte, um für die Vereinigten Staaten zu spionieren. Diese Nachricht wirft einige sehr wichtige Fragen auf, wie: Hat die CIA den Anschluss verloren? Unternimmt die Agentur genug, um die von ihr rekrutierten Informanten im Ausland zu schützen? Und überholen die CIA-Rivalen die amerikanischen Spione?
دستگیر شده بود به نام آقای امیر رحیم‌پور که
Ghulam Hussein Ismaili, Irans Ex-Justizsprecher. Herr Amir Rahimpur, der wegen Spionage für die CIA festgenommen wurde, hatte Verbindungen zu einem Spionagedienst aufgebaut, erhielt hohe Gehälter und versuchte, Informationen über die Kernenergie der Islamischen Republik Iran für den amerikanischen Geheimdienst bereitzustellen. Er wurde enttarnt, vor Gericht gestellt und zu Tode verurteilt, und der oberste Gerichtshof des Landes hat kürzlich das Urteil über diesen amerikanischen Spion bestätigt. Der Kabelbericht stimmt mit Nachrichten überein, die ab und zu berichten, dass CIA-Quellen festgenommen oder hingerichtet wurden. Tatsächlich ist es kein neues Thema. Die Agentur hat in Iran sehr viele Spione verloren. Im Jahr 2019 sagten iranische Funktionäre beispielsweise, sie hätten 17 Personen festgenommen, die für die CIA in Iran arbeiteten. In einem anderen Beispiel musste die Agentur 2011 ihre Spionage im Libanon nach der Festnahme mehrerer Informanten in Beirut einschränken. China hat ebenfalls zuvor in einer Operation etwa 20 CIA-Spione inhaftiert. Die Geschichte wurde 2018 viral. Hua Chunying, Chinas Außenamtssprecherin.
Chinas nationale Sicherheitsbehörden folgen ihrem Gesetzestrang, Ermittlungen gegen Organisationen, Personal und Aktivitäten durchzuführen, die Chinas nationaler Sicherheit und Interessen schaden. Zu dieser normalen Amtserfüllung durch chinesische Sicherheitsorganisationen haben wir keinen Kommentar. Es gibt noch ein Problem. Es geht nicht nur um das Aufspüren und Verhaften von Agenten. Viele gegnerische Geheimdienste in Ländern wie Russland, China, Iran und Pakistan haben die CIA-Quellen in Doppelagenten verwandelt. Zachary Terwilliger, US-Staatsanwalt für Ostbezirk von Virginia.
Just a moment ago, on the ninth floor of the federal courthouse next door, a former CIA case officer, one of those individuals trusted with protecting.
Vor kurzem wurde im 9. Stock des Bundesgerichts nebenan ein ehemaliger CIA-Fachbeamter, einer der Personen, die mit dem Schutz unserer Nation und ihrer Geheimnisse betraut war, zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Jerry Chun Ching Lee schloss sich Ames, Rajan, Pitts und Mallory an der Mauer der berüchtigten Verräter an, die hier im Ostbezirk von Virginia angeklagt wurden. Lee verkaufte die USA für wohl $840,000. Er missbrauchte das Vertrauen, die seine Vorgesetzten, die US-Regierung und offen gesagt das Volk der Vereinigten Staaten in ihn hatten. Manchmal ist nicht einmal ein Geheimdienst im Spiel, sondern eine Terrorgruppe mit begrenzten Ressourcen. Der Bombenanschlag von 2009 auf einen CIA-Stützpunkt im afghanischen Khost ist ein gutes Beispiel dafür. Ein jordanischer Arzt, von dem die CIA glaubte, gegen Al-Qaida zu sein, hatte sich tatsächlich gegen die USA gewandt. Der Mann sprengte sich selbst in die Luft und 7 CIA-Agenten wurden getötet. Am 30. Dezember 2009 erzielte Al-Qaida ihren vielleicht größten Erfolg aller Zeiten gegen die CIA und ihren jordanischen Partnerdienst. Ein dreifacher Agent sprengte sich auf der Forward Operating Base Chapman, einer US-Militärbasis in Khost, Afghanistan, in die Luft und tötete 7 CIA-Offiziere und einen jordanischen Offizier. Die Fähigkeiten der CIA, die für zahlreiche Staatsstreiche und chaotische politische Veränderungen in der Welt verantwortlich war, scheinen nun darin, Informanten auszubilden oder Rivalen entgegenzuwirken, alt und eingerostet zu sein. Gleichzeitig sind CIA-Rivalen mächtiger und fokussierter geworden. Die Agentur konzentriert sich zwar darauf, ihre Spione auszubilden, aber laut vielen ehemaligen Verantwortlichen liegt momentan der Fokus der CIA auf sogenannte terroristische Bedrohungen in Ländern, die die USA in den letzten 2 Jahrzehnten überfallen haben, wie Afghanistan, Irak und Syrien. Sie sagen auch, dass die Agentur ausländische Geheimdienste unterschätzt und Spione zu schnell rekrutiert, ohne Risiken der Gegenspionage zu berücksichtigen. William Burns, CIA-Direktor.
I guess what I would say at the start is that, you know, I think we have to be clear-eyed about the reality, looking at the potential terrorism.
Ich denke, was ich zu Beginn sagen würde, ist, dass wir, wissen Sie, die Realität im Auge behalten müssen, angesichts möglicher terroristischer Herausforderungen, dass sowohl Al-Qaida als auch IS in Afghanistan weiterhin bestrebt sind, die Fähigkeit wiederzufinden, US-Ziele anzugreifen, sei es in der Region, im Westen oder letztendlich im Heimatland. Nach Jahren anhaltenden Drucks zur Terrorismusbekämpfung ist die Realität heute, dass keine von ihnen dieses Potenzial hat und dass es Terrorgruppen gibt, sei es Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel oder in anderen Teilen der Welt, die heute viel ernstere Bedrohungen darstellen. Ein weiteres Problem der CIA ist die Technologierevolution. Es gab eine Zeit, in der die Vereinigten Staaten zu den wenigen Ländern gehörten, die über Hightech-Geräte und Systeme verfügten, die ihre Agenten bei ihren Spionagemissionen unterstützten. Jetzt entwickelt jedes Land seine eigene Spyware, Gadgets und Datenerfassungsinstrumente. Das traditionelle menschliche Geheimdienstmodell der CIA kann das digitale Zeitalter nicht überleben. Und es geht nicht nur um die CIA, kein Geheimdienst kann mit seinen alten Methoden überleben. Die Welt der Spionage steht vor gewaltigen technologischen, politischen, rechtlichen, sozialen und kommerziellen Veränderungen. Die Gewinner werden diejenigen sein, die die alten Regeln des Spionagespiels brechen und neue erarbeiten. William Burns, CIA-Direktor.
If confirmed, four crucial and interrelated priorities will shape my approach to leading CIA. China, technology.
Wenn sie bestätigt werden, werden vier entscheidende und miteinander verbundene Prioritäten meinen Ansatz für die Leitung der CIA prägen: China, Technologie, Menschen und Partnerschaften. Wie Präsident Biden betont hat, wird in den kommenden Jahrzehnten der Schlüssel zu unserer nationalen Sicherheit darin bestehen, China zu übertreffen. Das erfordert eine langfristige, klare und überparteiliche Strategie. Fast alle sind sich einig, dass soziale Medien, Mobiltelefone, Gesichtserkennungstechnologien und Supercomputer, die große Datenmengen verarbeiten, das Spionagegeschäft dramatisch erschwert haben. Die technologische Revolution hat es nahezu unmöglich gemacht, falsche Identitäten zu wahren und Beziehungen zu verschleiern. Mit anderen Worten, das jahrzehntealte Spionagemodell der CIA wurde von der Technologie überholt. Es gibt viele Geheimdienstmitarbeiter, die fest davon überzeugt sind, dass mit sorgfältiger Planung und professionellem Einsatz die verdeckte Informationsbeschaffung durch Agenten und andere immer noch funktionieren kann. Doch die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass mit Hilfe der Technik selbst sorgfältigste Operationen aufgedeckt werden können. In 2010 wurde Mahmoud al-Mabou, ein hochrangiges Mitglied der Hamas-Widerstandsbewegung, in seinem Hotelzimmer in Dubai tot aufgefunden. Die Polizei in Dubai brauchte weniger als einen Monat, um die Hintermänner des Mordes zu finden und aufzudecken. Es war eine Verschwörung des israelischen Geheimdienstes, Mabou zu ermorden. Die Polizei von Dubai deckte die Verschwörung durch Überwachungsvideos von Mossad-Agenten auf. Das israelische Team benutzte eine Methode der Spionage, die man solides Handwerk nennt. Und die Technologie hat sie entlarvt. Das jüngste Beispiel ist die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der in Istanbul brutal ermordet und zerstückelt wurde. Die Geschichte seiner Ermordung durch Agenten, die vom saudischen Kronprinzen angeheuert wurden, füllte das Internet in weniger als einer Woche nach seinem Verschwinden. Überwachungskameras, Gesichtserkennungstools und Telefonaufzeichnungen enthüllten alles. Die technologische Revolution ist also nicht nur das Problem der CIA, sondern jedes anderen Geheimdienstes der Welt. Aber wieso kostet es die CIA so viele Spione? Ist der US-Geheimdienst nicht in der Lage, seine Agenten zu schützen? Wenn es so ist, gibt es dann eine Garantie dafür, dass sie in Zukunft Spione rekrutieren kann? Niemand möchte sein Leben aufs Spiel setzen und zu einem Informanten werden, der der Gefahr ausgesetzt ist, aufgedeckt zu werden. Daher könnte die Agentur Schwierigkeiten haben, Menschen davon zu überzeugen, Verrat zu begehen und für sie in ihren eigenen Ländern zu arbeiten. Natürlich hat sich die CIA nie nur auf Spione verlassen, um Informationen zu sammeln. Sie hat viele Möglichkeiten, Daten zu sammeln, die ihre Analysten für politische Entscheidungsträger zusammenfassen. Im Mittelpunkt der Bemühungen der CIA stehen jedoch die menschlichen Spionagenetzwerke auf der ganzen Welt, die Art von Geheimdienst, die die Agentur weltweit am besten zusammenstellen und analysieren können soll. Ehemalige Mitarbeiter der Agentur sagen, dass die CIA-Offiziere durch die Rekrutierung neuer Informanten befördert werden. Und nach dem jüngsten Kabelbericht zu urteilen, kann man mit Sicherheit sagen, dass die CIA-Offiziere nicht ihr Bestes geben. Oder vielleicht doch, aber es ist nicht gut genug. Oder vielleicht sind die Rivalen einfach besser als sie.
Über Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.